Gipfelerfahrung. Mancher von uns hat sie schon sicher schon gemacht. Dafür muss man erstmal hochkommen auf einen Berg, ganz, ganz nach oben. Alles sieht da ganz anders aus, deutlicher irgendwie, klarer als sonst und als anderswo. Die Welt hüllt sich in Schweigen, keine gewohnten, vertrauten Geräusche. Und wenn, dann nur ganz aus der Ferne, vielleicht ein paar Kuhglocken oder das Rauschen von einem Bach. Die Welt erscheint entfremdet, verändert. Und auch Gipfelerfahrungen verändern Menschen. Nicht unbedingt die ganze alltägliche Seite des Lebens, aber doch oft die eigene Sicht. Wer schon einmal einen relativ hohen Berg bestiegen hat, der weiß auch, wie anstrengend das ist. Aber auch, was für ein tolles Gefühl es ist, dann oben zu sein, es geschafft zu haben. Alles ist so weit weg, was mich sonst verfolgt, bedrängt oder vielleicht auch ablenkt. Dazu kommt die Klarheit der Farben und Formen, die schöne Natur, Blumen, Felsen. Ein gemeinsamer Anstieg verbindet auch, kann die Gipfelerfahrung noch intensiver machen. Die Erlebnispädagogik macht sich das sogar zunutze, oft mit Jugendlichen, die sonst kaum Erfolgserlebnisse bisher gemacht haben im Leben, die gerade in den Bergen entdecken können, was es heißt, sich aufeinander verlassen zu können, etwas zu schaffen, was man sich selbst eigentlich gar nicht zugetraut hat. Gipfelerfahrungen können aber auch erschreckend sein, aufrührend, können alles Bisherige in Frage stellen und mich zweifeln lassen an der Richtigkeit meiner Pläne. Aus einem ganz anderen Blickwinkel taucht das Zurückliegende auch wieder auf und wird vielleicht bewertet. Und Gipfelerfahrungen können auch ernüchternd sein. Ich muss ja schließlich irgendwann wieder runter vom Berg. Auch die Empfindungen und Erkenntnisse entgleiten mir manchmal schnell, ich kann sie oft genug dann doch nicht festhalten. Auch in unserem Bibeltext heute geht es um eine Gipfelerfahrung von vier Männern. Ich habe heute viele Gedanken von der Pastorin Elisabeth Tobaben übernommen. Lasst uns den Predigttext lesen, aus Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. 6 Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Eine traumhafte Erfahrung. Offenbar will Jesus nicht, dass die Massen dieses Leuchten um ihn schon sehen. Nein, nur 3 Auserwählte nimmt Jesus mit auf den Berg. Fast kommt es mir so vor wie ein Probelauf, als wollte Jesus schon vorab an einigen testen, wie die Menschen auf ihn als Auferstandenen reagieren. Das blendende Licht, leuchtend weiß erscheinende Kleider, Erscheinungen, das alles klingt doch sehr österlich. Und was geschieht bei den Jüngern in dem Moment? Festhalten wollen sie diesen Augenblick. Einer prescht voran, wer? Petrus, wer sonst, der schon bekannt ist für sein vollmundiges Bekenntnis und seine direkte Art. Ganz pragmatisch packt er die Sache an. Natürlich ist auch ihm klar, dass er gerade etwas äußerst Ungewöhnliches miterlebt und das möchte er bewahren. Ich finde es sehr verständlich, dass er das sagt. Ach, wenn es doch immer so sein könnte. Hier bleiben wir, hier ist es gut. Hier, so denken die 3 Jünger, kommen wir unserer eigenen Geschichte nahe, den Wurzeln unseres jüdischen Glaubens. Die Lichtgestalten von Mose und Elia verbinden uns mit unserer Geschichte. Aber Licht festhalten wollen? Dazu sind wir Menschen nicht in der Lage. Die Jünger werden es noch merken. Auf dem hohen Berg scheinen die drei und Jesus dem Himmel etwas näher. Zwei Wirklichkeiten schieben sich in der Verklärungsgeschichte hier übereinander. Die Macht des Himmels geht auf die Erde über. Jemand hat mal diese Szene der Verklärung Jesu mit einer Ikone verglichen. Und ich finde, das ist ein sehr passender Vergleich. Hier seht ihr eine, die Carsten jetzt einblendet, die mir ganz gut gefällt. Das ist Jesus und ein Freund. Medas heißt er. Also auf einer Ikone gibt es eine sichtbare obere Schicht mit bunten Farben und ganz zuletzt aufgetragenen Lacken. Und es gibt eine untere Schicht und die ist aus Gold, Goldgrund, der bei jeder Ikone zuerst aus Holz kommt und ihr den Glanz des echten, wahren und wertvollen geben soll. Durch die darauf gemalten Bilder und Motive leuchtet immer wieder einmal der Goldgrund so leicht hindurch. Und so leuchtet auch in unserer Welt und in unserem Leben hin und wieder Gottes Gegenwart besonders glänzend durch. Aber eigentlich liegt sie immer dahinter, ist immer präsent, wenn auch manchmal verdeckt. Wer Jesus wirklich ist, können die Jünger normalerweise so nicht wahrnehmen. Doch jetzt können sie es, jetzt leuchtet der Goldgrund. Sie sehen Jesus in seiner Herrlichkeit. Der hier beschriebene Glanz gehört eigentlich nicht in diese Welt. Und doch durch Jesus gehört er jetzt dazu. Gott selbst hat ihn gesandt, Gott ist Teil dieser Welt geworden. In diesem Moment leuchtet Gottes Herrlichkeit auf und viel mehr, als die Jünger es sonst im Alltag erleben, dürfen sie es hier mitbekommen. Für die Jünger ist dies ein Moment der Fülle, ein Moment, wo der Goldgrund durchscheint. Und solche Momente kennen wir hoffentlich alle. Doch müssen wir vielleicht auch etwas in unseren Erinnerungen kramen, um sie vor Augen zu haben. Denn wir erleben sie nur in ganz besonderen Augenblicken, nur hier und da mal. Aber das genügt, um auf den Geschmack zu kommen, um Erwartungen zu haben auf mehr, auf die Herrlichkeit, die einmal auf uns wartet. Ich kenne so Momente, wo Gott mich tief berührt. Manchmal waren es Momente des Trostes in tiefer Trauer, manchmal waren es Momente in großer Freude. Immer ging es mir so, dass mir in diesen Momenten deutlich wurde, was wirklich wichtig ist und dass Gott mir ganz nah ist. In der Bibel sind übrigens oft Berge der Ort einer besonderen Begegnung mit Gott. Gerade die beiden in dieser Erscheinung so unvermittelt aufgetauchten Mose und Elia bringen ja ganz spannende Berggeschichten mit im Alten Testament. Mose bekommt auf dem Sinai-Gebirge die Anweisungen zum Leben und Glauben, die ihn und sein Volk Jahrhunderte begleiten und die auch wir heute noch unseren Kindern lehren, die 10 Gebote. Und Elia kämpft auf dem Berg Karmel gegen fremde Götter. Er schießt mit seiner Gewalttätigkeit weit übers Ziel hinaus und macht trotzdem gerade in dieser dunkelsten Stunde seines Lebens eine ganz tolle Erfahrung mit Gott. Er weiß sich getröstet und er wird versorgt. Er erlebt, dass Gott ihm eine neue und schwierige Aufgabe auch zutraut. Also Petrus kommt hier und bekommt leuchtende Augen. Hier, lasst uns Hütten bauen. Das ist seine Idee. Eine für Jesus, für Christus. Er will ihn festhalten, dass er Herr ist über sein Leben, dass er der verlässliche Halt ist in seiner schwankenden Lebensgeschichte. Petrus sucht den Weg des Eindeutigen. Hütten auch für Mose und Elia, ein Heiligtum, etwas zum Festhalten und Anfassen, ein Ort, wo Gott verfügbar erscheint. Für Petrus sind Mose und Elia die Verbindung zum Früher, Garanten dafür, dass Gottes Zusage steht schon seit Jahrhunderten. Petrus zielt auf Endgültiges, will Halt bieten, Autorität, religiöse Heimat. Damit wird er sicher auch heute bei vielen offene Türen einrennen und auch begeisterte Zustimmung stoßen. Denn die Sehnsucht ist groß in unseren Zeiten nach Sicherheit, nach unverbrüchlicher Glaubensgewissheit. Gerade auch in diesen Zeiten der Unsicherheit, die Pandemie mitgebracht hat. Und zugleich ist die Gefahr nach wie vor groß, im Vordergründigen stecken zu bleiben. Hütten auf dem Berg zu bauen und vielleicht gar nicht zu merken, dass sich der Glanz schon längst verflüchtigt hat. Festhalten und festschreiben um jeden Preis, so ist es und nicht anders, Dieses Festhalten macht die Angst nicht kleiner. Führt eher dazu, dass jede auch noch so leise Anfrage als Angriff erlebt wird, als bedrohlich. Kann auch dazu führen, dass Menschen oder ganze Gemeinden sich abschotten. Sie verstärkt eher die Anstrengung, Glanz aufrecht zu erhalten von außen, obwohl er eigentlich schon weg ist. Und so entsteht keine tragfähige Kraft fürs Leben. Diese Corona-Zeit fordert uns da in besonderer Weise. Ich weiß, viele wünschen sich so sehr Gottesdienste, so wie sie vor 2 Jahren waren. Viel Gutes und Segen haben wir durch diese Art der Gottesdienste erlebt und wurde uns geschenkt. Auch Glanzmomente. Doch momentan geht das so noch nicht. So vieles ist reglementiert. Jedes Mal gibt es irgendwie neue Regeln hier zu beachten. Aber Gott ist immer noch derselbe. Und er hat gute Pläne für uns und für alle Menschen. Wir müssen nicht Gottesdienste feiern wie vor 2 Jahren, um Glanzmomente zu erleben. Und Gott möchte uns und unsere Nachbarn, unsere Freundinnen und Freunde, unsere Kinder gerade auch jetzt erreichen. Vertrauen wir darauf. Vertrauen wir auf Jesus und stellen ihn neu in unsere Mitte. Er ist auch am Ende bei den Jüngern noch da. Er ist das Zentrum unseres Glaubens und auf ihn sollen wir hören. Das wird gleich nochmal deutlich, aber ich will es jetzt vorab schon mal sagen. Es ist wichtig, auf Jesus sollen wir hören. Wir sind nicht berufen, Hütten zu bauen. Und wenn wir auf Petrus weitere Geschichte schauen, ihn wird im Sturm der Mut verlassen. Er kann das Scheitern nicht aushalten in Gethsemane, der Angst nicht standhalten, als der Hahn kräht. Obwohl er ja diese Gipfelerfahrung gemacht hat. Gipfelerfahrungen wie diese sind nicht bleibend, sie sind ein Geschenk, aber sie fordern uns auch heraus. Gott zeigt sich, für einen Moment scheint der Goldgrund der Ikone durch, er strahlt Gottes Zusage ins Leben hinein. Die Frage ist, wie ist das Erlebte zu deuten? Wie lebe ich nun weiter damit? Wie kann ich das mitnehmen? Petrus will diesen Moment einfrieren, ihn nicht verstreichen lassen. Er würde es so gern ermöglichen, dass es jetzt nicht endet. Doch Jesus sagt gar nichts dazu, denn Petrus wird unterbrochen. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist Petrus auch noch nie passiert. Gott selbst unterbricht ihn in seinen Plänen, Zelte zu bauen. Gott spricht: Das ist mein Sohn, ihn habe ich erwählt, hört auf ihn. Gott spricht, so dass es Menschen akustisch hören können. Und zwar aus einer Wolke, was biblisch übrigens ganz typisch ist, wenn Gott selbst erscheint, dann tut er es oft in Begleitung vom hellen Licht oder aus einer Wolke heraus. In der Wüste wurde das Volk Israel in der Nacht von einer Feuersäule und am Tag von der Wolkensäule begleitet. Die Wolke ist also kein Versteck Gottes, sie zeigt uns vielmehr, dass es wirklich Gott ist, der hier redet. Und was er sagt, das ist für Jesus eine große Bestätigung und Ermutigung. Er ist Gottes erste Wahl, er wählt vom Allerhöchsten. Und deshalb hat er auch Autorität verdient, er hat was zu sagen. Keine Frage, auf seine Worte ist zu hören. Hört auf ihn. Diese Worte sind nicht an Jesus gerichtet, sondern an die 3 Jünger. Auf Gottes Sohn sollen die Jünger hören. Das tun sie ja schon seit einiger Zeit. Sie sind ja mit ihm unterwegs. Sie sind seine Nachfolger. Und doch scheint es wichtig zu sein, das nochmal hier den Jüngern vor Augen zu halten. Hört auf ihn. Und diese Worte gelten uns heute auch. Und wenn wir den Gesamtzusammenhang anschauen, dann erst recht. Denn Jesus ist nicht irgendwer. Er ist Gottes Sohn. Das war vielleicht nicht immer deutlich, leuchtet hier aber ja in besonderer Herrlichkeit auf. Und dieser Sohn Gottes ist sich nicht zu schade, den Leidensweg zu gehen, den Weg nach Golgatha. Und wir, die wir heute zu Jesus gehören, wir müssen es uns auch sagen lassen. Hört auf ihn. Wer, wenn nicht er, hat uns was zu sagen? Denn er ist die Freundlichkeit und Liebe in Person. Er hat alles getan, damit wir leben können. Wir haben keinen besseren Berater und keinen besseren Freund als Jesus. Deshalb darf und soll er uns was zu sagen haben. Wie kann das im Alltag gelingen, auf Jesus hören, auf das zu hören, was Gott uns zu sagen hat? Das kann heißen, mit ihm im Austausch zu sein, wie mit einem guten Freund, mir immer wieder von ihm sagen zu lassen, wie sehr ich geliebt bin und wie sehr die Menschen in meinem Umfeld Gott am Herzen liegen. Bei wichtigen Entscheidungen auf das zu hören, was Gott will, aber nicht nur dann, auch beim Alltäglichen. Wenn es darum geht, bei wem ich mich mal wieder melden sollte, all das kann geschehen, wenn wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Und Gott wünscht es sich. Er will in einer natürlichen Verbundenheit mit uns leben. Nicht nur am Sonntag, im Gottesdienst, sondern auch in den alltäglichen und abgelegenen Ecken unseres Lebens. Wie kann das gelingen, auf Gott zu hören? Als guten Startpunkt hat sich da für über Jahrhunderte das Gebet erwiesen. Gebet ist ja an sich ein Gespräch mit Gott, das nicht nur das Reden, sondern auch das Hören beinhaltet. Du kannst anfangen, Gott bewusst zu fragen, für wen soll ich heute beten? Und wenn dir jemand in den Sinn kommt, dann frag doch mal weiter, was soll ich beten? Es gehört etwas Übung dazu, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott spricht. Dass er unsere Gedanken auch lenkt, dass er uns klar macht, was ihm auf dem Herzen ist und dass uns das dann wichtig wird. Lassen wir uns neu darauf ein, Gottes Stimme zu hören und seinem Reden Gewicht zu geben in unserem Leben. Die Jünger nehmen dieses "Hört auf ihn" sicher mit, als sie wieder vom Berg herabsteigen. Jesus selbst hat zu diesem Zeitpunkt seines Lebensweges schon gewusst, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Letzte Woche hat Anton über den Text gepredigt, der direkt vor diesem Text steht. Und da hat Jesus angekündigt, dass er sterben wird, dass er leiden wird. Und doch geht er diesen Weg. Er läuft nicht weg, er stellt sich seiner Aufgabe. Und das nicht ohne Grund. Er tut es für uns Menschen, auch für dich und mich. Er weiß, dass es notwendig ist, um unsere Not zu wenden, damit wir wieder Kontakt und Beziehung zu Gott haben können. Unsere Schuld ist es, die er ans Kreuz bringen will. Unser Versagen in Beziehungen, vor allem auch in der Beziehung zu Gott. Unser Zweifeln daran, ob Gott es wirklich gut mit uns meint. Gott wollte das so nicht stehen lassen. Deshalb ist er Mensch geworden. Deshalb ist Jesus auf dem Weg, der am Kreuz enden wird. Ich möchte zum Schluss noch kurz mit euch anschauen, wie Jesus hier mit seinen Jüngern am Ende des Textes umgeht. Wir lesen als Reaktion der Jünger auf das Sprechen Gottes: Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch ihn. Petrus und seine Freunde liegen auf ihren Gesichtern, sie liegen auf dem staubigen Boden. Wahrscheinlich sind sie noch ganz aufgelöst und erstaunt über das eben Erlebte. Gott hat gesprochen. Und da berührt Jesus ihre Schultern, reicht ihnen seine Hand, hilft ihnen wieder auf. Sie müssen nicht aus eigener Kraft aufstehen. Und als sie sich umschauen, ist nur noch Jesus da. Sie sahen nur noch ihn. Steht auf, habt keine Angst. Mich berühren diese Sätze. Sie sahen nur noch ihn. Steht auf, habt keine Angst. Das wünsche ich mir auch für mein Leben. Dass im entscheidenden Moment, wenn ich mal unsanft auf dem Boden liege, warum auch immer, dass ich dann erleben darf, wie Jesus mir aufhilft. Und dass mein Blick nur ihn findet und das dann auch genügt. Und dass ich ohne Angst wieder aufstehen kann. Ich möchte zum Schluss kommen. Unser Leben lehrt uns, was auch der Bibeltext erzählt. Gipfel- und Tiefenerfahrung gehören zusammen. Beides gehört in unser menschliches Leben. Sternstunden des Vertrauens und der krähende Hahn, die Verleugnung, unser Versagen. Unsere Herausforderung ist und bleibt, auf Jesus zu hören. Seine Gegenwart ist der Goldgrund unseres Lebens. Ich wünsche dir und mir, dass wir diesen Goldglanz immer wieder entdecken können. Amen.